Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne heute das Tathagatagarbha Sutta zu Ende besprechen, sodass wir vor dem Sommer diesen Text abgeschlossen haben. Das letzte Mal hatten wir ja das Bild der Gießerei, so wie bei einem Guss. Das Original wird aus Wachs modelliert. Über das Wachs wird eine Lehmschicht draufgelegt. Das kommt in den Ofen, sodass das Wachs rausfließt und nur die Negativ-Lehmform gebrannt übrig bleibt. In diese gebrannte Form wird dann das flüssige Metall gegossen, also Bronze oder Silber oder was auch immer. Wenn das Metall erkaltet ist, wird die Lehmform abgeschlagen. Unser Beispiel ist, einfältige Menschen schauen nur auf die Lehmform, der Metallgießer aber nimmt die erkaltete Lehmform und befreit die goldene Statue von ihr. Alle Unreinheiten sind beseitigt, die kostbaren Eigenschaften enthüllt. Mit meiner Buddha-Sicht sehe ich, dass alle Lebewesen unter der Lehmkruste der Kleshas, also der Verdunkelungen, Tathagatagarbha besitzen. Mit dem Hilfsmittel der unerschütterlichen Weisheit wird die Lehmform der Kleshas aufgebrochen und Tathagatagarbha enthüllt, glänzend und rein wie Gold. So lehre ich die Bodhisattva, damit sie den Wesen helfen können. Außer dieses Bildes von, dass der Lehm unsere wahre Qualität dieser goldenen Buddha-Statue verhüllt, gibt es hier noch zwei Aspekte, und zwar mit dem Hilfsmittel der unerschütterlichen Weisheit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil im Buddhismus ist das befreiende Element ist die Einsicht. Das heißt, es ist nicht die Meditation, also dieses stundenlang herumsitzen und nichts tun, sondern die Meditation ist das Mittel, damit wir unterschiedliche Aspekte unserer Verfasstheit klarer sehen und Zusammenhänge besser verstehen. Ein Aspekt, der hier das Hauptthema vom Tathagatagarbha Sutta ist, ist der Aspekt, dass wir in uns schon die Buddha-Natur haben, sprich, dass alles Potenzial in uns schon vorhanden ist und wir eigentlich nur das, was es verhindert, also die Verdunkelungen, im Alltag auflösen müssen oder auflösen können, damit das, was da ist, zum Vorschein kommt. Das ist ein Thema des Buddhismus, beziehungsweise speziell des Mahayana-Buddhismus. Ein anderes Thema, wo Einsicht wesentlich ist, ist in der Beschaffenheit der Welt, beziehungsweise von uns selbst, also das Thema der Verbundenheit, dass alles miteinander verbunden ist. Im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung ist das, glaube ich, heute schon Allgemeinwissen, dass alles zusammenhängt. Das heißt, diese Einsicht hilft uns, uns im Alltag auch entsprechend dieser Einsicht zu verhalten. Also zu schauen, dass wir nicht unsere Lebensgrundlagen zerstören. Zu schauen, dass wir die Umwelt nicht zerstören, weil wir im Prinzip ja von der Umwelt abhängig sind und von der Natur. Diese Einsicht, weiß ich nicht, ob die sich wirklich so durchsetzt, aber zumindest wird sie diskutiert. Ob das jetzt zum unmittelbaren Handeln führt, ist die andere Frage. Der zweite Aspekt der Verbundenheit ist natürlich, dass wir alle als Menschen miteinander verbunden sind, dass alle Wesen miteinander verbunden sind. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass alle Wesen Buddha-Natur haben und wir dadurch so eine Art von Freundschaftsverhältnis miteinander haben. Oder manche benutzen auch das Bild von Familie, also so Brüder und Schwestern. Und das sagt eigentlich etwas aus über die Verbundenheit. Und auch hier ist die Idee, wie manifestiert sich das im Alltag? In der Regel als Freundlichkeit. Dass man also sieht, man ist miteinander verbunden und man sieht vielleicht die Verwirrung des anderen, aber man sieht auch die Verbundenheit und entsprechend kann man dann anders vielleicht handeln, als wenn man immer nur auf den anderen die unguten Sachen projiziert und nicht merkt, dass man selbst auch dunkle Stellen hat und dass aber auch der andere das Potenzial hat, vollkommen zu erwachen. Das zweite Thema ist die Veränderlichkeit, also dass sich alle Dinge verändern. Das hilft uns im Alltag im Prinzip, dass wir nicht an irgendwelchen Dingen unnötigerweise festhalten. weil sich diese Dinge natürlich auch wieder verändern. Wobei Dinge jetzt nicht nur heißt irgendwelche materiellen Sachen, sondern natürlich auch Beziehungen, auch unser Körper, unsere Fähigkeiten verändern sich mit dem Alter. Also all das sind Aspekte, die wir überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Und ich glaube, es hilft, wenn wir sehen, das ist einfach der Lauf der Dinge, dass sich die Dinge verändern. Und ich kann lernen, mit dieser Veränderung locker umzugehen, indem ich offener werde, indem ich weniger an den Dingen anhafte, indem ich einfach ein bisschen mehr gesunde Distanz zu den Dingen und auch zu meinem Körper habe und den Veränderungen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch mit Humor zu nehmen. Ja, wo war jetzt eigentlich meine Brille? Ah, da. Zum Beispiel. Der dritte wesentliche Punkt, wo Einsicht hilfreich ist, jetzt aus der buddhistischen Perspektive, ist natürlich zu untersuchen, wie wir uns selbst im Alltag Leid kreieren, durch Erwartungen, durch Fixierungen, durch Einengungen, durch alle möglichen unheilsamen Emotionen. Wobei das Problem ist nicht die Emotion, sondern auch hier ist das Problem der Umgang mit der Emotion. Das heißt, wenn wir uns irgendwie ärgern, stellt sich die Frage, wie gehe ich mit meinem Ärger um? Agiere ich ihn nach außen oder nehme ich ihn wahr und versuche ihm nicht Folge zu leisten? Also all das sind Themen, die ich im Alltag untersuchen kann und schauen kann, welche Zusammenhänge gibt es zwischen meiner Handlung, meiner Einstellung und den Folgen daraus. Das heißt, die nächste Ebene, die also mit dieser Untersuchung von Entstehung von Leid zusammenhängt, nennt sich im Buddhismus dann Karma. Wobei ich das jetzt auf unser heutiges Leben mal eingrenze. Das heißt also, sich Ursache-Wirkungszusammenhänge einfach anzuschauen und zu schauen, ich mache das und das und daraus kommt die und die Wirkung. Und beim nächsten Mal kann ich mir überlegen, will ich diese Wirkung wieder haben oder will ich sie nicht haben? Und so können wir unseren eigenen Umgang mit uns selbst als auch mit anderen Wesen in der Regel ganz gut managen. In meinem Verständnis führt diese Einsichten zu einer inneren, offenen, freundlichen, gelassenen Haltung uns selbst gegenüber, als auch allen anderen Wesen gegenüber und auch der Welt. Und das ist so ein bisschen das, was wir halt versuchen, auch in der Meditation zu kultivieren. Manchmal wird Meditation als so eine Art Sport interpretiert. Das heißt also, ich sitze jetzt eine halbe Stunde und dann versuche ich die richtige Position zu halten und boah, und die halbe Stunde und nach 20 Minuten kommen dann so Gedanken, boah, hoffentlich ist bald diese halbe Stunde vorbei und dann schaue ich vielleicht auf die Uhr und boah, nur noch 5 Minuten, boah, das halte ich nie aus, also ich bleibe länger und so. Also das ist so ein bisschen so ein sportlicher Ansatz, aber das ist in meinem Verständnis nicht die Idee bei der Meditation im Buddhismus, sondern der Begriff der Meditation im Buddhismus heißt Bhavana. Und Bhavana heißt nichts anderes als Qualitäten, die vorhanden sind, ins Sein zu bringen. Das heißt, wir manifestieren das, was eh schon da ist. Wir brauchen uns nicht extrem anzustrengen. Es gibt auch keinerlei Heilsversprechen, dass wir, wenn wir jeden Tag eine halbe Stunde sitzen, dass wir dann irgendwann durch die Summierung irgendwann erleuchtet sind oder so. Sondern die Meditation ist die Manifestation von unserer Qualität, und zwar in dem Augenblick, wo wir sitzen. Wir kommen aber sehr schnell in so eine Art Mechanik hinein, das heißt, ich mache etwas, um etwas zu erreichen. Das zu erreichen ist immer in der Zukunft, das ist nicht im Moment. Aber wir üben in der Meditation, im Moment zu sein und nicht irgendwo hinkommen zu wollen. Wenn man sich die Pali-Texte anschaut, also zum Beispiel das Satipatthana-Sutta, dann wird man feststellen, da steht nirgends drin, dass der Buddha und seine Leute irgendwie, der Buddha hat dann seine Uhr rausgeholt, hat seine Klangschale hingestellt und dann haben alle eine halbe Stunde in Meditation verharrt und nach einer halben Stunde hat dann der Buddha dreimal angeschlagen. Das findet ihr nirgends im Pali-Kanon. Erstens, weil es noch gar keine Uhren gab. Klangschalen, glaube ich, gab es da auch nicht, beziehungsweise nicht bei diesen Bhikkhus, weil die haben ja sehr, sehr eingeschränkte Besitztümer gehabt und aber keine Klangschale dabei. Das heißt, das, was wir hier so üben in der Gruppe, ist etwas, was offensichtlich im Laufe der Jahrhunderte irgendwann dazugekommen ist. Und selbst heute ist meines Wissens in Theravada-Klöstern ist nicht üblich, dass die Mönche sich zu solchen strukturierten Sitzeinheiten zusammenfinden. Sondern es ist viel individualistischer. Das heißt, einige meditieren, andere meditieren nicht. Einige gehen auf Retreat und sitzen halt in ihrem eigenen Tempo. Und diese strukturierte Vorgangsweise kommt mir vor, ohne es jetzt wirklich verifizieren zu können, aber von meiner Erfahrung her nehme ich mal an, das kommt eher so aus diesem militärischen Bereich, aus dem Zen-Buddhismus in Japan, wo man also sehr stark auf Struktur im Kloster Wert gelegt hat als Erziehungsmittel oder Medium, um Leute militärisch auszubilden. Das ist so mein Zusammenhang. Und da haben wir dann irgendwie in den 50er, 60er Jahren dieses Konzept eine halbe Stunde sitzen oder 40 Minuten stützen und übernommen. Offensichtlich mittransportiert worden, wenn wir viel sitzen, dann kommen wir irgendwann zu der großen Erleuchtung. Aber das ist wieder dualistisches Denken. Also Denken in, ich mache etwas, um etwas zu erreichen. Und die Grundidee bei der Meditation, in meinem Verständnis, ist aber, wir sitzen, um einfach im Hier und Jetzt da zu sein. Mit dem, was auftaucht. Wenn Schmerzen auftauchen, okay, Schmerzen. Wenn Konzentration da ist, super, Konzentration. Wenn Verwirrung da ist, okay, Verwirrung. Also wir üben einfach das Dasein mit den Phänomenen, die da sind. Und das knüpft an die Grundidee in meinem Verständnis vom Tathagatagarbha Sutra, dass eigentlich alles schon da ist. Wir uns nicht anstrengen müssen, um irgendwo hinzukommen. Wir können uns einfach gemütlich hinsetzen und diese Phänomene, was es hindert, also die ganzen Trübungen sein lassen und uns auf den positiven Kern in uns, sprich unsere Buddha-Natur, einfach die zu manifestieren. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt und das hat was mit Einsicht zu tun. Das heißt, mit dem Verständnis, was mache ich eigentlich bei der Meditation? Ist es so eine Art sportliche Übung oder ist es einfach, da ich übe, einfach nur da zu sein mit dem, was da ist? Die Haltung, die wir damit kultivieren, ist einmal Freundlichkeit, das heißt, jedes Phänomen, was auftaucht, ist willkommen. Klarheit, also ich schaue einfach wach hin, was da auftaucht. Und die Klammer, würde ich sagen, ist eine gewisse gelassene Haltung dem Leben oder so, wie die Dinge momentan passieren, gegenüber. Und das ist das, was wir dann auch in den Alltag mit hinübernehmen können. Also das heißt auch im Alltag uns bewusst zu sein, dass wir Buddha-Natur haben, alle Qualitäten schon da sind und dass auch der andere, unser Gegenüber, diese Qualitäten hat. Wenn wir uns bewusst sind, und das hat eine Zen-Lehrerin mal so formuliert, dass Beziehung dann gut funktioniert, wenn ich die Buddha-Natur in meinem Gegenüber sehen kann und dementsprechend handle. Weil dann gehe ich mit einer anderen Person ganz anders um, als wenn ich immer nur die äußere Hülle sehe, also ihre Verwirrtheit. Und das hat was mit Einsicht zu tun, das heißt mit der Frage, wie ich Dinge begegne, wie ich Dinge wahrnehme und interpretiere auch. Deswegen ist hier in diesem letzten Text das Hilfsmittel der unerschütterlichen Weisheit. Weisheit meint Einsicht in die Dinge, wie sie sind, beziehungsweise wie sie uns erscheinen. Der andere Aspekt, der hier drin ist, ist die Bodhisattva-Haltung. Das heißt also, dass wir üben, um auch anderen Menschen bei ihrer Entwicklung zu helfen. Und da muss man natürlich immer schauen, wo steht der andere und was ist hilfreich für die andere Person. Für manche Personen ist es überhaupt nicht hilfreich, über Buddhismus zu reden, weil die einfach keinen Zusammenhang haben. Aber man kann freundlich mit ihnen sein, man kann schauen, vielleicht, dass sie eine gelassenere Haltung im Leben einnehmen. Dass sie die Dinge nicht mehr ganz so ernst nehmen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Abstand zu den Dingen haben. Oder man kann mit ihnen darüber reden, dass die Dinge sich verändern und es nicht so viel Sinn macht, anzuklammern an Dinge, die man sowieso nicht festhalten kann. Die Kunst im Umgang mit anderen Menschen ist, sich auf die Ebene des anderen Menschen in seine Welt einlassen zu können und dann in seiner Sprache die Dinge formulieren, die uns wichtig erscheinen. Und das ist das Unterstützende. So, und dann geht es hier im Text weiter. An diesem Punkt sprach der Erhabene zu Vajramati, den anderen Bodhisattva und verwirklichten Wesen. Unabhängig, ob ihr Bhikkhu oder nicht Bhikkhu, edle Söhne oder Töchter seid, ihr solltet dieses Tathagatagarbha Sutra zum Wohle aller Wesen lesen, auswendig lernen, rezitieren, kopieren, verehren und lehren. Der Verdienst dieser Tätigkeit ist unermesslich. Vajramati, wer erwirbt mehr Verdienst? Ein Bodhisattva, der für sich selbst die Buddha-Einsicht realisiert und um alle Buddhas in einem Weltsystem zu verehren, die meditativen Vertiefungszustände und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte entwickelt, um mit ihrer Hilfe für jeden Buddha und sein Gefolge in allen Buddha-Bereichen einen Pavillon baut. Dieser besteht aus kostbaren sowieso Er baut mehr als 50 Mal so viele Pavillons wie Sand am 100.000 Gangesum. Okay, auf diese Weise will er seine Verehrung für die Dauer von 100.000 kosmischen Zyklen ausdrücken. Gut, das ist jetzt eine sehr blumige Sprache. Aber die Frage ist, ob dieser Buddha mehr Verdienst erwirbt oder eine Person aus guter Familie, die nach vollständigem Erwachen strebt und ein Gleichnis des Tathagatagarbha-Sutra kopiert oder auswendig lernt. Der Verdienst einer Person, die nach vollständigem Erwachen strebt und ein Gleichnis des Tathagatagarbha-Sutra kopiert oder auswendig lernt, ist um das Tausendfache größer als der Verdienst des Bodhisattva, der also das Ganze gemacht hat. Der Buddha sprach weiter in Versen, wenn eine Person den Wunsch entwickelt, spirituell erwachen zu wollen, dieses Sutra hört und annimmt, es kopiert und verehrt, wenn auch nur einen einzigen Vers, erwirbt sie tausendfach mehr Verdienst als eine Person, die außergewöhnliche Kräfte entwickelt, für tausend kosmische Zyklen, die Buddhas und ihr Gefolge mit dem Bau kostbarer Paläste verehren würde. Der weise Bodhisattva, der darüber reflektiert, dass Tathagatagarbha in allen fühlenden Wesen vorhanden ist, wird schnell sein spirituelles Ziel erreichen. So, was heißt das? Im Prinzip heißt es einmal die Verehrung für diesen Text, dass der Buddhismus natürlich eine textbasierte Tradition ist. Das heißt, eine Traditionlinie läuft über die Texte, die andere Traditionlinie läuft über die Lehrer-Schüler-Beziehungen und beides miteinander gibt die Tradition. Insofern sind Texte wichtig, um eine gute Basis zu haben, um drüber zu reflektieren. Und der zweite Punkt, der in meinem Verständnis hier angesprochen wird, ist, dass es besser ist, selbst zum Erwachen zu streben, als alle möglichen positiven Dinge zu machen, also wie in irgendwelche Sachen zu spenden oder Verehrungsformeln auszusprechen oder so, sondern dass man selbst versucht, auf diesem Weg voranzuschreiten, um dann im Rahmen der eigenen Entwicklung auch anderen Wesen helfen zu können. Das heißt, ein bisschen der Fokus auf die Praxis und weniger der Fokus auf einfach Dinge zu tun, weil man glaubt, damit kriegt man irgendeinen spirituellen Verdienst. Was, glaube ich, bei uns sowieso nicht so das Hauptthema ist, aber offensichtlich in dieser Zeit ein Thema war und in Asien immer noch ein Thema ist. Okay, das war das Zeichen von oben. Lassen wir es so stehen. Insofern, wir sind im Prinzip am Ende des Tathagatagarbha-Sutra und können den Text somit abschließen. Danke.